Demokratie.
Ja, was würde passieren, wenn nicht nur politisch gewählte PolitikerInnen, sondern auch ausgeloste BürgerInnen politische Entscheidungen treffen würden? Und welche Wirkungen hätten sogenannte Bevölkerungsräte auf die Gesellschaft, aber auch auf die Individuen? Können sie sogar als politische Bildung bezeichnet werden oder als politische Bildung pur sogar? Nachdem in den letzten Jahren viele Formen von Bevölkerungsräten auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene ausprobiert wurden, ist es an der Zeit, genau diese Fragen zu diskutieren. Meine drei Gäste bringen Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene mit, sowie eben auch praktische und theoretische Erfahrungen im Bereich politischer Bildung, aber auch mit Bevölkerungsräten. Ich darf begrüßen, ganz zu meiner Rechten, Rolf Golob, der Experte für allgemeine Bildungsfragen und Lehrerausbildung ist spezialisiert auf Demokratie- und Menschenrechtsbildung. Er ist Mitglied der Schweizer UNISCO-Kommission, Schweizer Nationalkoordinator für demokratische Bildung und Menschenrechtsbildung des EPA-Netzwerks für den Europarat und lehrend an der PH Zürich. Katja Breitenmasser ist Co-Gründerin und Co-Inhaberin von E7. Das Beratungsunternehmen designt und facilitiert Partizipationsprozesse in Organisationen und Gemeinden. Eines ihrer wohl bekanntesten Projekte ist der Zukunftsrat U24, ein nationaler Bürgerinnenrat mit 80 Jugendlichen, der im letzten Jahr getagt hat. Sie hat ursprünglich Jura studiert, hat sich in der Gemeinde- und Stadt- und Regionalentwicklung weitergebildet und ist Mittelschullehrerin sowie Erwachsenenbildnerin. Neben mir sitzt Michel Dangeri. Er ist Historiker und Dozent für Didaktik von Natur, Mensch und Gesellschaft, kurz NMG, am Institut Primarstufe der PH Bern. In zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie Publikationen hat er sich mit politischer Bildung auf der Primarstufe beschäftigt. Schön, seid ihr alle da. Bevor wir uns aber in die Diskussion stürzen, möchte ich von Ihnen wissen, was ist eigentlich Ihre Vision der idealen Demokratie? Du darfst beginnen.
Ja, guten Abend miteinander. Vielen Dank, dass ich das aufnehmen darf. Ja, ich denke, es müsste gewährleistet sein, dass sich die Demokratie wandeln kann, dass sie sich anpassen kann, dass sie sich weiterentwickeln kann. Und wenn ich vielleicht so diese Gegenüberstellung nehme von einer liberalen Demokratie auf der einen Seite und einer republikanischen Demokratiemodell auf der anderen Seite, wissend, dass das in aller Regel Mischformen sind, dann habe ich dann bevorzuge ich doch sehr stark eigentlich die republikanischen Modelle im Sinn von starke Beteiligung, dialogorientiert, Bürger einbeziehen, bereits inputseitig, dass sie mitwirken können.
Danke. Katja, wie sieht es bei dir aus?
Das ist eine spannende Frage und wahrscheinlich könnten wir den ganzen Abend über diese Frage diskutieren. Was ist eine gute Demokratie oder eine Vision? Und ich würde schon sagen, die Wandelbarkeit, würde ich auch sagen, das ist ein wichtiges Element, dass sie leben darf. Und für mich ist schon die Frage auch, wie gut gelingt es uns in der Demokratie, möglichst viele Menschen einzubinden in das Gespräch oder in diesen Dialog. Und da haben wir, glaube ich, schon auch Handlungsbedarf. Da würde ich mir schon eine Verbesserung wünschen. Und deshalb sitzen wir wahrscheinlich auch heute hier, unter anderem. Und ich glaube auch, wo wir lernen können für die Demokratie, ist so auch kontroverse oder schwierige, komplexe, herausfordernde Themen in einer Form zu diskutieren, wo es uns auch gut gelingt, mit Konflikten umzugehen oder mit auch Lösungen, die nicht auf der Hand liegen, umzugehen und solche Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, das wäre für mich schon eine schöne Vision, wenn uns das in Zukunft besser gelingen würde und wo wir nicht irgendwie stocken oder aufgeben müssen bei komplexen Themen, weil wir keine Lösungen im Konsens zum Beispiel finden. So. Ja.
Danke, Rolf.
Danke. Es ist interessant, euch gerade noch zuzuhören und dann sich zu überlegen, dürfen, was will ich dazu sagen? Ich glaube, Demokratie in meinem Verständnis ist eine Vorgehensweise, wie mit Konflikten, Schwierigkeiten, Problemen umgegangen wird. Demokratie wurde ja auch entwickelt, als die Gesellschaft, als die Menschheit sie brauchte. Also das heißt, Demokratie ist eigentlich orientiert an den Schwierigkeiten. Und darum ist es wahrscheinlich jetzt interessant zu sehen, wie nutzen wir diese Instrumente, die uns gegeben sind, halt in diesen Momenten, wo es tatsächlich notwendig ist. Und ich glaube, das ist jetzt der Fall.
Vielen Dank für eure Visionen. Ich glaube, das hilft uns ein bisschen zu wissen, wo es hingehen soll in dieser Diskussion oder was das Ziel ist. Wo wollen wir eigentlich hin? Jetzt möchte ich als nächstes noch zwei Begriffe definieren. Rebecca hat bereits ein bisschen begonnen, aber Katja, was sind Bevölkerungsräte überhaupt? Was möchtest du betonen? Wer nimmt da teil und welcher Zweck sollen sie erfüllen?
Ja, wer die Ausstellung schon besucht hat, wird jetzt wahrscheinlich etwas hören, das ihr schon gelesen habt oder schon gehört habt. Wir reden ja vor allem jetzt von losbasierten Bevölkerungsräten, wo also zwei Dinge definiert werden müssen, eigentlich das Los besagt, also wer nimmt teil am Bevölkerungsrat und jetzt die Bevölkerungs... Gell, ich muss es ein bisschen so runtertun. Gut, vielleicht ist es jetzt besser. Also das Los entscheidet also, wer teilnehmen darf. Ich kann mich nicht anmelden, sondern ich muss ausgelost werden. Und die Loskriterien sind oft so gewählt, dass eben ein repräsentatives Bild der Bevölkerung entstehen soll oder beziehungsweise in einem Bevölkerungsrat, in einem Bürgerrat soll möglichst repräsentativ die Gesamtbevölkerung abgebildet sein. Das ist so sicher ein Kriterium. Bevölkerungsräte werden von unterschiedlichen, also die Frage ist ja, wer organisiert oder beruft einen Bevölkerungsrat oder einen Bürgerrat ein, und da gibt es unterschiedliche Formen. Es gibt einerseits Regierungen oder Parlamente, also quasi die demokratisch legitimierte Institutionen, die einen solchen Rat einberufen können und sagen können, wir kommen diesem Thema nicht weiter, beratet uns und gibt uns Empfehlungen ab, wie wir dieses Gesetz ausgestalten sollen, wie wir dieses Gesetz umsetzen sollen oder so, solche Fragen. Und es gibt aber auch, und das haben wir jetzt in der Schweiz, wo wir noch nicht so viele Erfahrungen mit Bevölkerungsräten haben, auch gesehen, sind Bevölkerungsräte, die beispielsweise von NGOs oder von einfach zivilgesellschaftlichen Organisationen initiiert werden und zu einem Thema tagen, dass sie sich entweder sogar selber geben oder im Vorfeld auch partizipativ erarbeitet wird, wie beim Zukunftsrat U24. Da wurde die Jugend oder auch die Gesamtbevölkerung befragt, welche Themen sind denn drängend, und über dieses Gewinnerthema hat man dann deliberiert. Also und Bevölkerungsräte, die treffen sich in der Regel mehrere Tage. Bei den Formaten in der Schweiz waren jetzt oft 3 Wochenenden oder 2 Wochenenden, manchmal noch mit Zwischenveranstaltungen dazwischen, vor Ort physisch, wo man oft, ist aber nicht bei allen Bürgerräten der Fall, wo oft am Anfang so ein Bildungsteil stattfindet, also wo die Teilnehmenden zuerst Informationen zu diesem Thema kriegen von Expertinnen und Experten im Thema. Danach deliberieren sie, entwickeln Empfehlungen oder entwickeln Lösungsvorschläge und stimmen dann am Schluss darüber ab, und daraus resultiert in der Regel ein Bericht. So. Dann gibt es noch Unterformen, aber ich glaube, ich stoppe mal mit der Definition. So.
Ich habe nur eine Nachfrage. Im Namen von wem sprechen Sie, die Bevölkerungsräte?
Also vom Bevölkerungsrat selber. Ja. Es gibt dann in der Regel legitimierte, also wenn Sie irgendwo auftreten sollen, dann dürfen Sie natürlich nicht Ihre persönliche Meinung da hinein oder dann müssen Sie es deklarieren, aber sonst sprechen Sie im Namen des Bevölkerungsrates oder des Bürgerrates, genau.
Wer von Ihnen, liebes Publikum, würde teilnehmen, wenn Sie eine Einladung erhalten würden für einen Bevölkerungsrat?
Yay.
Viele. Vielleicht passiert das mal. Wurde jemand bereits eingeladen? Okay, spannend. Ja, als nächstes Rolf Golob, Michel Dengeli. Was verstehen Sie unter politischer Bildung, um dieses Konzept noch zu definieren, oder sollte man sogar eher von Demokratiebildung sprechen?
Ja gut, das ist eine alte Kontroverse, ob es politische Bildung oder Demokratiebildung heißen soll. Mittlerweile, denke ich, ist die Kontroverse auch so weit gediehen, dass man sich mittlerweile auch schon wieder findet. Und es gibt auch Modelle, wo dann gesagt wird, das ergänzt sich eigentlich. Also politische Bildung braucht Demokratiebildung und Demokratiebildung wiederum braucht auch politische Bildung.
Und was ist politische Bildung?
Ja, was ist politische Bildung? Es gibt sicher stufenspezifische Ausprägungen, was es sein kann. Es gibt auch verschiedene Ansätze. Ich bin der Meinung, politische Bildung hat sicher zum Ziel, eben die Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern anzupeilen, anzuvisieren. Wenn man sich vorstellt, dass man, wie man heute auch zu Recht sagt, bereits in der Primarstufe damit beginnt, ist das natürlich ein sehr langer Prozess und sehr langer Weg. Und von daher bin ich nicht der Meinung, dass man irgendwie so eine Vorratsbildung mit Schülerinnen und Schülern machen muss, dass sie ja bereits in der ersten Klasse sich wie Bürgerinnen und Bürger verhalten sollen, sondern politische Bildung beginnt dort damit, dass sich Schülerinnen und befähigt werden, die soziale Welt einzuordnen, dabei auch Konflikte wahrzunehmen, die bestehen, dass sie die lernen zu deuten, dass sie die Perspektivität und Kontroversität davon kennenlernen, vertieft kennenlernen, dass sie das auch aushalten können. Man kann vielleicht auch sagen, Schülerinnen und Schüler haben häufig das Gefühl, Konflikt ist etwas Störendes. Das Ziel müsste sein, und das schließt, glaube ich, dem an, was du gesagt hast, Rolf, dass sie auch verstehen lernen, wenn es zu Konflikten kommt, geregelt und öffentlich ausgetragen, das ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen für eine Demokratie.
Rolf, wie definierst du politische Bildung?
Vielleicht müsste man zuerst fragen, wie definiert man Politik, um dann zu fragen, wozu braucht es die politische Bildung? Politik heißt das gemeinsame Finden am Gemeinwohl orientierten Entscheidungen. So. Und dann die politische Bildung, die Befähigung, da mitzutun. Man unterscheidet da vielleicht in unterschiedliche Kompetenzfelder. Das eine wäre die Fähigkeit zu beobachten, zu analysieren und zu urteilen. Das zweite ist, über die Methodik zu verfügen, es zu tun. Und das dritte wäre dann zu handeln. So. Und da ist klar, wenn man das in diesen Feldern sich anschaut, dann ist vom ersten Tag an, wo Menschen auf der Welt sind, sind sie beteiligt am Finden von Lösungen, weil man hat Probleme. So. Ein Kleinkind hat das Problem, dass es Hunger hat und unbedingt was will. So. Und dann wird's konfliktuös, wird's laut. So. Und dann muss man wieder irgendeinen Versuch machen, irgendeinen Frieden herzustellen. Ich glaube, da gibt es auch dann diese Missverständnisse. Ich arbeite seit vielen Jahren Kooperationsländern Südost-Osteuropa und viele dieser postsozialistischen Länder oder Kollegen, mit denen wir arbeiten, gehen davon aus, wenn Demokratie ist, dann ist Friede und Ruhe. Und da müssen wir sagen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Es ist der offene, zugelassene, legitime Konflikt, der Streit um unterschiedliche Lösungsansätze und dann den Versuch, das auf irgendeine Art so herzustellen, dass tatsächlich dann ein Gemeinwohl hergestellt werden kann. Und in dem Sinn soll politische Bildung Menschen dazu befähigen, das ist ein lebenslanger Prozess, an diesem Finden von Lösungen und am Austarieren von Lösungen teilnehmen zu können.
Wo stehen wir auf dem Weg hin zu dem Ideal der politischen Bildung oder um diese Ziele zu erreichen? In der Schweiz als Gesellschaft?
Ja, wir sind auf dem Weg.
Wir sind konkret. Also was fehlt noch?
Ja, ich glaube nicht, dass es so wie ein Endziel gibt, ja. Wo man dann sagen kann, so jetzt haben wir es erreicht und jetzt ist gut. Weil es hängt eben auch mit dem zusammen, dass eben diese Konflikte, die kann man nicht befrieden, endgültig, und dann ist dann würde ich eher davon sprechen, dass es dann eben keine Demokratie mehr ist, wenn alles entschieden, alles geregelt ist.
Ja.
Von daher, es ist ein steter Prozess, oder? Es gibt ja auch dieses geflügelte Wort, dass die Demokratie stets im Kommen begriffen ist.
Sie nicken, Sie sind damit einverstanden.
Ja, also wie eingangs formuliert, die Fähigkeit, sich in der Gemeinschaft zu bewegen, misst sich an den Problemen, die es zu lösen gilt. Und weil halt immer wieder neue Probleme da sind, stellt sich immer wieder die Frage, können wir es jetzt oder können wir es nicht? Ich glaube, was halt spezifisch ist für die Schweiz, wir haben praktisch nirgends ein Unterrichtsfach politische Bildung, sondern es ist ein Querschnittsansatz, und das ist auf der einen Seite eine glückliche Situation, nämlich alle fühlen sich verantwortlich dafür, und auf der anderen Seite eine Schwierigkeit, weil dann niemand wirklich die Fragen auch des formalen Wissens thematisiert. Und möglicherweise sind wir jetzt in einer Situation drin, in der klar wird, es ist nicht einfach gegeben, weil man hier lebt, so, sondern auszuhandeln miteinander, auch mit Konflikten leben zu lernen und sie nicht lösen oder wegschieben zu müssen, sondern es auszuhalten, dass es eben schwierig bleibt und dass man lernt zu verlieren, ohne umzufallen, sondern trotzdem weitergeht. Wir kennen das nach jeder Abstimmung. Da sind ja viele von uns dann immer wieder auf der Seite der Verliererinnen. Das ist etwas, was es zu üben gilt. Und da stellt sich die Frage, reicht es, wenn es einfach irgendwie stattfindet im Bildungssystem? Oder müssen wir da nicht noch einen Schritt weiterkommen und klar werden und auch bewusster werden?
Ich bin gespannt, heute herauszufinden, ob es eben die Bevölkerungsräte sind, die eigentlich ein Teil ersetzen oder wie in einen Schritt in diese Richtung machen. Zuerst interessieren mich jetzt aber die Auswirkungen auf die Individuen, also auf die Personen, die an diesen Bevölkerungsräten teilnehmen. Katja, du hast ja mit dem Zukunftsrat U24 und mit verschiedenen kommunalen Bevölkerungsräten bereits viele Prozesse begleitet. Welche Kompetenzen der Teilnehmenden haben sich dadurch verbessert oder wurden gefördert, oder ja, was hast du beobachtet? Was ist mit den Teilnehmenden passiert?
Ja, ich habe gerade vor dem Gespräch jemandem erläutert, was mit den Teilnehmenden im Verlauf der Zeit passiert. Und spannend ist ja, dass die meisten kommen und sie wissen nicht, was sie erwartet. Und die meisten kommen auch noch mit vielen Unsicherheiten. Sind diese Menschen mir gut gesinnt? Also wir sind ja auch extrem soziale Wesen, und es ist uns nicht egal, ob wir angefahren oder angefeindet oder ob uns widersprochen wird. Und so sind zu Beginn die meisten ein bisschen auch vorsichtig, tasten ab, und deshalb ist für uns jetzt auch in der Facilitation oder in der Moderation so wichtig, wie zuerst ein Community Building herzustellen. Also, dass sich die Menschen als Menschen begegnen und nicht als du hast zu dieser Frage diese Meinung und ich habe diese Meinung, weil sie kommen ja schon mit Meinungen, das ist ja auch super. Also sie da zuerst in Kontakt von Mensch zu Mensch zu bringen und dann erst in die Deliberation zu gehen rund um dieses Thema, die Perspektiven zu öffnen, zu schauen, was gibt es denn da überhaupt, was gibt es für verschiedene Perspektiven auf dieses Thema, dass wir da miteinander verhandeln. Warum denkst du so, wie ich das sehe? Also so sehr eine Diskussionskultur, an dieser Diskussionskultur zu arbeiten. Und deshalb ist meine Schlussfolgerung, ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber jedenfalls haben wir das so erlebt, dass die Menschen am Schluss, wenn sie sich verabschieden, eigentlich eher sich als Freunde verabschieden, als Gegner oder irgendwie sonst irgendwas in dieser Art, so, sondern dass da entsteht sehr viel Verbindung, und auch oft hören wir die Stimmen. Jetzt konnte ich erstmals wurde ich gefragt nach meiner Meinung. Erstmals wurde mir wirklich zugehört, und ich fühle mich wirksam. Also in diesem Gremium. Solche Stimmen haben wir sehr oft gehört, und das ist schon sehr berührend. Also auch von älteren Menschen oder auch die Stimmen, ich konnte ich konnte seit langem wieder mal mit jungen Menschen diskutieren. So ein älterer, ein dieser älteren Herren, den hört man hier auch in diesen Stimmen, die ihr aufgenommen habt für die Aufstellung, für die Ausstellung. Aber so diese Stimme von, ja, ich konnte mich wieder mal mit Menschen, die nicht in meinem Alltagsumfeld, bei der Arbeit, im Bus, im Zug, in der Familie sind, die ich halt kenne, meine Freunde und so. Ich konnte mich mit Menschen austauschen, die anders denken als ich und auch wirklich eine sehr andere Lebensrealität haben. Und das wird von den Menschen sehr geschätzt. Also so, das sind so Stimmen, die wir hören. Das passiert mit Menschen, die teilnehmen zumindest.
Ja. Spannend, danke schön. Ja, Michelle, du hast im Vorgespräch den Bevölkerungsrat mit einem Klassenrat verglichen. Kannst du schnell erklären, wieso und welche Erkenntnisse hast du aus diesem Vergleich gewonnen oder aus den Klassenräten gewonnen?
Ja, also bei der Anfrage, ob ich hier teilnehmen will, habe ich natürlich eingeräumt. Ich bin nicht, im Gegensatz zu dir, kein Experte für Bevölkerungsräte, aber im Schulfeld haben wir eben dieses doch breit praktizierte Modell der Klassenräte. Und ein Klassenrat, um es ganz kurz zu skizzieren, es gibt natürlich ganz verschiedene Modelle, aber im Wesentlichen besteht es ja darin, dass die Schülerinnen und Schüler mal mehr, mal weniger, geleitet durch eine Lehrperson, eigentlich Teile bis zu großen Teilen von ihrem Klassenleben selber organisieren und sich dann eben auch austauschen in diesem Klassenrat. Und dort finden sich dann eigentlich auch eben Parallelen zu diesem Bevölkerungsrat. Und wenn ich jetzt dir zugehört habe und auch in der Ausstellung war, das Spannende ist ja eigentlich, dass in einem solchen Rat ein Modus eingenommen wird, der nicht sehr alltäglich ist. Man begegnet sich nämlich im gegenseitigen Überzeugen, im gegenseitigen Argumentieren, und das ist eine sehr egalitäre Ordnung. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir nicht so häufig erleben. Oder? Wir sind alle irgendwie in einer Schule oder in einem Unternehmen oder sonst wie eingebunden, das ist häufig sehr hierarchisch. Es gibt Leute, die Weisungsbefugnisse haben, und eben in einem Rat auf einmal kehren sich diese Verhältnisse um und man ist auf einmal in einem anderen Modus, dass man zusammen diskutiert. Und ich glaube, das ist sicher auch etwas, das die Leute im Bevölkerungsrat dann eben schätzen. Man wird gehört, man versucht zu überzeugen. Und das ist, glaube ich, das Gemeinsame, das dieser Modus hat. Und darüber hinaus, und vielleicht können wir dann im Verlauf vom Abend dann noch darüber sprechen, gibt es auch so zwei, drei Erkenntnisse aus dem Klassenrat, die vielleicht auch ein Fingerzeig sind, wo man dann auch aufpassen muss, wenn man Bevölkerungsräte umsetzt.
Gerne, die würde mich gerade interessieren. Was sind diese worauf muss man aufpassen?
Ja, etwas, was natürlich wichtig ist, ich habe vorhin diese egalitäre Ordnung genannt, die muss dann auch entsprechend gerahmt sein. Also bereits junge Schülerinnen und Schüler, erste, zweite Klasse, wenn die merken, dass jetzt dieser Klassenrat nur durchgeführt wird, damit Frau X oder Herr Y, der Lehrer, seine Klassenregeln durchdrücken kann und das ein bisschen elegant macht. Also wir sprechen jetzt darüber, wo die Schuhe hinkommen, aber die Lösung steht dann eigentlich von Beginn an fest. Dann ist es so eine Zweck-Mittel-Relation und die verträgt sich ganz schlecht mit diesem offenen Setting. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man in diese Bevölkerungsräte mit hineinnehmen muss. Also wenn es dann irgendwie darum geht, dieser Bevölkerungsrat dient nur der Legitimation eines zuvor bereits ausgeflaggten Ziels, dann wird das nicht funktionieren. Das wäre so eine erste Erkenntnis.
Ja. Spannend. Wir kommen bestimmt noch auf weitere zu sprechen. Danke dafür bereits einmal. Ja, Rolf, deiner Meinung nach sind Bevölkerungsräte die Lösung, um demokratische Kompetenzen zu fördern?
Ich will jetzt da nicht Spielverderber spielen. Ich stimme nicht ganz überein mit dir, einfach um jetzt das demokratisch ein bisschen Auslegeordnung zu machen. Ich glaube, wir leben in einer Situation, auch in einem Land, in dem es unglaublich viele Bevölkerungsräte gibt, ohne dass sie diesen Namen haben. Es gibt derart viele Diskussionsgruppen, Entscheidungsfindungsgruppen. Natürlich stecken wir in Schulen drin etc., aber auch dort gibt es diese Sammlungen, wo wir miteinander diskutieren, wie wollen wir Lösungen finden und wissen, wenn einzelne Gruppierungen immer an die Wand gespielt werden, dann haben wir den Widerstand, wir müssen die irgendwie reinbringen. Die Frage ist dieselbe wie in der politischen Bildung. Sind wir uns der Gefäße eigentlich bewusst, die tatsächlich vorhanden sind? Und nutzen wir die tatsächlich auch in der Art, wie sie genutzt werden könnten? Wir sehen das in Vereinen, in Nachbarschaften, in Genossenschaften, eben auch in Schulen, in Unternehmen, wo klar wird, wenn die Menschen nicht mitreden, die ganz nah an den aktuellen Problemen sind, dann finden wir keine Lösungen, die praktikabel sind am Schluss. Gute Lösungen können nicht top-down gefällt werden in einer komplexen Gesellschaft. Und von daher ist möglicherweise, sind Bevölkerungsräte ein Schub zur Bewusstseinsbildung, um zu sehen, wo haben wir Möglichkeiten, es eh schon zu tun, und lasst es uns vielleicht bewusster tun, also die unbewusste Kompetenz bewusst machen, könnte eine wichtige Botschaft sein. Und von daher über Bevölkerungsräte zu berichten, so wie wir das heute machen, zu diskutieren, aber auch zu dekodieren, was steckt eigentlich drin und wo stecken dieselben Elemente bereits im gesellschaftlichen Diskurs. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde am Zürichsee. Gemeindeversammlungen finden regelmäßig statt. Es gab eine Untersuchung vom Gemeindeverband, sind die überhaupt noch zulässig, wird da wirklich auch vertreten etc. Wie muss es sein, damit es tatsächlich funktioniert? Und eines der Ergebnisse war, wenn tatsächlich offen diskutiert werden kann und es gut geleitet wird, dann sind Gemeindeversammlungen gute Veranstaltungen. Also wenn tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, formal gut gemacht, gerecht, Rule of Law, also dass die Möglichkeit besteht, ich muss nicht Angst haben, wenn ich auch vielleicht nicht so wunderbar formulierend was sagen kann und werde unterstützt von Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, die vielleicht das leiten, dann funktioniert's. Aber ich glaube, die Chancen sind breit da, und das bewusst werden zu lassen durch jetzt beispielsweise Bevölkerungsräte, finde ich sehr gut. Aber es ist nicht die Erfindung des Rades nochmal.
Mhm. Michelle, Katja, braucht es jetzt noch Bevölkerungsräte oder? Ja, ist es gar nicht, ist es überflüssig, weil es schon genug Gefäße gibt?
Also ich nehme da gerne dazu Stellung. Also spannend, dass du die Gemeindeversammlungen ins Spiel bringst, weil die sind ja sehr unterschiedlich, wie sie ausgeübt werden. Und ich würde auch sagen, es gibt sehr gute Gemeindeversammlungen. Es gibt halt solche, wo nur 10 Menschen teilnehmen, die meisten über 60, Männer, graue Haare. Und da fragt sich dann nach der Repräsentativität. Ich habe nichts gegen Männer über 60 mit grauen Haaren, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also das spielt gar keine Rolle, aber die Frage nach der Repräsentativität spielt für mich dort eine Rolle. Also welche Menschen verlieren wir auch in unseren bestehenden Gefäßen? Und da finde ich die Frage schon richtig. Sind die noch richtig? Wie müssen wir sie anpassen, damit sie es wieder werden? Ich würde die niemals ersetzen wollen, aber ich glaube, ich würde sie sehr stark revidieren wollen oder revitalisieren wollen, auch diese Gemeindeversammlungen. Und da frage ich mich schon, wie das gehen soll. Und Bevölkerungsräte sind eine mögliche Form, um die Demokratie zu revitalisieren und eben auch Menschen anzusprechen, die sonst nicht teilnehmen, auch wenn sie teilnehmen könnten, nicht teilnehmen, auch wenn sie stimmberechtigt sogar noch wären, nicht teilnehmen, weil sie denken, ich habe ja dazu nichts zu sagen, ich weiß zu wenig darüber, ich habe keine Zeit und so weiter. Es gibt ja so viele Faktoren, die dazu beitragen, dass wir eben, obwohl wir vielleicht dürften, nicht teilnehmen. Und dann gibt es einfach eine ganz breite Bevölkerung bei uns, die da gar nicht teilnehmen darf, weil sie entweder kein Stimmrecht hat oder weil sie noch nicht 18 ist. Und das ist uns oft, finde ich, auch nicht so bewusst. Und da, finde ich, wirken Bevölkerungsräte schon entgegen. Also jetzt, wenn wir dieser Zukunftsrat U24, war eine sehr häufige Stimme der Jungen. Wir werden nicht gehört, wir werden nicht ernst genommen. Jetzt kann man schon sagen, ja, geht halt abstimmen. Aber ob das reicht, der politischen Verdrossenheit entgegenzuwirken, da wäre ich nicht so sicher. Und die andere Frage ist für mich, können wir es uns leisten, dass sich Menschen politisch abhängen oder abgehängt fühlen? Müssen wir da nicht als Demokratie auch wirklich uns aktiv darum bemühen, diese Menschen auch wieder in den Dialog einzubinden? Und da sind für mich Bevölkerungsräte einfach ein mögliches Mittel dazu. Und dass das gelingt mit Bevölkerungsräten, dieser Beweis ist, glaube ich, erbracht, nicht nur in der Schweiz, sondern auch vor allem in Ländern, die mehr Erfahrung haben damit. Also dass das gelingt, dass man eben mehr als die üblichen Verdächtigen an solchen Bevölkerungsräten hat, also dass man da Menschen erreicht, die noch niemals einer Abstimmung teilgenommen haben, die vielleicht gar nicht dürfen, aber auch wenn sie gedurft hätten, nicht teilgenommen haben oder gesagt haben, Politik interessiert mich nicht, das geht mich nichts an. Also das gelingt. Und deshalb ist es für mich ein taugliches Mittel, aber es ist sicher nicht das Allheilmittel oder irgendwie das Einzige, das das kann, aber es ist sicher ein Mittel, das dazu beiträgt, die Demokratie zu revitalisieren von mir aus oder eben diesen Fragen, diese Einbindung zu verbessern. So.
Wir haben keine Differenz hinsichtlich der Tatsache, nein, hinsichtlich der Tatsache, dass es natürlich eine breite Palette an Mitwirkungsmöglichkeiten auf verschiedensten Ebenen in verschiedensten Zusammenhängen gibt. Und die Frage der Bevölkerungsräte, das Spannende ist ja das Modell, das du uns vorgestellt hast, mit diesem Element des Auslosens. Und das ist, glaube ich, schon etwas, das nicht häufig praktiziert wird. In Klassen, bei Schülerinnen und Schülern ist es übrigens etwas Beliebtes, dass man gewisse Entscheidungen per Los trifft oder wer übernimmt jetzt welches Amt. Und das hat natürlich gewisse Effekte, wie zum Beispiel Lobbyismus ist nicht so ein Problem, wenn ausgelost wird. Das wird eigentlich schon einmal ausgeschalten. Und das andere, das du jetzt natürlich noch hervorgehoben hast, dass auch Leute dort gewählt werden können oder ausgelost werden, die de facto eigentlich, weil sie eben nicht kein Bürgerrecht haben oder sonst wie ausgeschlossen sind, auch eingeladen werden könnten und partizipieren können. Das finde ich, sind starke Elemente, die dafür sprechen, dass man diese Bevölkerungsräte prüft und auch weiter fördert.
Dankeschön. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die Auswirkungen auf die Individuen, auf die Teilnehmenden gesprochen. Mich interessiert jetzt noch, welche Auswirkungen haben Bevölkerungsräte auf die ganze Gesellschaft, in der Bevölkerungsräte durchgeführt werden? Also können sie sogar das Vertrauen in die Demokratie stärken, der gesamten Bevölkerung oder für weniger Polarisierung folgen?
Also ich glaube, wichtig ist wirklich, wie über die Bevölkerungsräte berichtet wird, weil die Anzahl Personen ist klein und ich glaube, die Erfahrungen auch in der Suche der Personen, wer meldet sich dann von den 20.000, die ausgelost worden sind, es sind dann die Aktiven, genau, es sind die bereits bestehenden Überzeugungstäterinnen, die dann auch wieder mitmachen wollen, weil sie das Bewusstsein haben, das kann spannend sein. Also die Frage ist wirklich, wie kriegen jene Personengruppierungen, die sich es nicht zumuten, die möglicherweise denken, sie haben keine Stimme, wie kriegen die eine Stimme? Und wie ist es möglich, dass, du hast das Revitalisieren genannt, ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Was sind die Lernaspekte aus den Bevölkerungsräten und wie lässt sich das übertragen auf andere Situationen, auf andere bereits bestehende Gefäße, beispielsweise auch das ganze Vereinswesen, das breit abgestützt in der Schweiz vorhanden ist, dass nicht die Integrierten noch weiter integriert werden, sondern dass tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, allen Menschen eine Stimme zu geben. Und nicht nur, weil es ein nettes Menschenrecht ist, sondern weil wir die Lösungsansätze aller benötigen, um in der komplexen Situation heute auch zu allgemeingültigen Lösungen zu kommen. Wir brauchen es schlicht und ergreifend.
Katja, was sind deine Erfahrungen? Rolf hat es geschildert, ja, es braucht eben auch die, die nicht schon bereits politisch aktiv sind. Wer hat da teilgenommen? Oder würdest du sagen, ja, das wir erreichen da möglichst eine breite Bevölkerung?
Also die Frage ist ja, mit dem Los kann ja grundsätzlich, kommt ja mal jede Person in Frage. Aber meistens haben wir jetzt, oder ich hatte mit Bevölkerungsräten zu tun, wo ein zweistufiges Losverfahren durchgeführt wurde, als mal zuerst eine große Zahl angeschrieben wurde, willst du teilnehmen? Und da ist natürlich die Frage, wer antwortet damit ja und warum vielleicht mit nicht? Also und da hat es schon auch Forschung gegeben, jetzt beispielsweise im Vorarlberg hat man ja schon seit 2006 experimentiert man da mit Bevölkerungsräten, und weil ich so nah am Vorarlberg wohne, verfolge ich das schon lange mit. Und dort hat man schon festgestellt, je mehr Vertrauen die Bevölkerung auch in diese Bevölkerungsräte hat und sich vorstellen kann, was die tun und warum es die braucht und warum die, was die machen, desto eher sagen die Menschen ja. Aber auch das Thema ist ausschlaggebend. Und natürlich reicht das noch nicht, weil oft kommen ja diese Briefe dann von einer öffentlichen Stelle, und wenn man dem Staat sowieso eher misstrauisch gegenübersteht, wird man sich wahrscheinlich eher nicht anmelden. Geld kann auch ein Faktor sein, und da finde ich auch, warum nicht, also jetzt bei denen, die wir geleitet haben, da haben die Menschen auch zumindest eine Entschädigung, eine kleine Entschädigung erhalten. Warum nicht auch so Anreize zu schaffen, damit man nicht wenigstens noch draufzahlen muss oder so, oder sich die Kinderbetreuung wenigstens finanzieren kann oder was auch immer man dann braucht, damit man herkommen kann. Und man hat auch an verschiedenen Orten bereits experimentiert, mit Menschen auf der Straße zu befragen oder Hausbesuche zu machen, also diejenigen, die ausgelost wurden, auch zu Hause zu besuchen oder Telefonate zu führen. Warum hast du mit Nein geantwortet, oder könnten wir dich nicht gewinnen für, oder was hindert dich daran teilzunehmen? Also da auch aufsuchende Arbeit in diesem Sinne zu leisten. Das ist natürlich aufwendig, und die Frage ist, will man sich das leisten? Können wir es uns leisten, das nicht zu tun? Also diese Fragen sich zu stellen, da, was darf das auch kosten, so ein Bürgerin oder ein Bürgerrat? Mhm. Genau.
Ja, du hast erwähnt, dass eben gerade schon, wenn nur ein Kuvert kommt mit dem Logo des Staats drauf, was auch immer, dass da eine Skepsis entstehen kann. Glaubst du, dass Bevölkerungsräte trotzdem das Vertrauen in die Demokratie stärken können?
Also ich würde sagen, es ist wie ein bisschen mit allen partizipativen Verfahren. Wenn sie gut gemacht sind, ja. Wenn sie nicht gut gemacht sind, bewirkt es das Gegenteil. Also, und deshalb, ich würde sagen, ja, wenn eine Kultur entsteht, in der Bevölkerungsräte bekannt werden, wo sie gut gemacht sind, wo die Ergebnisse ernst genommen werden, und das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Faktor, ob das Vertrauen in die Politik oder in die Demokratie stärkt. Also was geschieht dann mit den Ergebnissen? Werden die ernst genommen? Wenn das geschieht, wenn das gut gemacht ist, dann glaube ich ja, oder das kann man auch feststellen, in verschiedenen Orten wurde das auch beforscht. Aber wenn es schlecht gemacht wird, passiert das Gegenteil. Mhm. So.
Was meinst du, wenn du davon sprichst, die Ergebnisse ernst zu nehmen? Was bedeutet das?
Also ich meine damit, da gibt es auch, glaube ich, wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu diesem Thema, aber ich würde damit sagen, dass diejenige Organisation, also wenn es eine Regierung ist oder ein Parlament, die Ergebnisse zumindest ernsthaft prüft und Stellung dazu nimmt, was setzen wir davon um und was nicht und warum nicht, wenn es nicht umgesetzt wird. Also beispielsweise jetzt auch wieder im Vorarlberg gibt es dieses Gesetz, also mittlerweile seit 2013 ist der Bürgerrat in dort gesetzlich, also in der Verfassung verankert. Man kann auch als Bürger mit 1000 Unterschriften einen Bürgerrat verlangen, der dann auch durchgeführt werden muss. Und dort muss das Parlament als Auftraggeber Instanz muss diese Empfehlungen, die der Bürgerrat ausarbeitet, prüfen und dann einen Bericht verfassen, was haben wir mit den Empfehlungen gemacht, was ist umgesetzt worden, was ist nicht umgesetzt worden, und wenn etwas nicht umgesetzt wird, auch begründen, warum nicht. Weil es geht nicht alles, oder ich habe nicht den Anspruch, dass Bürgerinnenräte die Empfehlungen eins zu eins übernommen werden, weil also das wäre eine zu hohe Anforderung an dieses Format in meinen Augen. Aber eine ernsthafte Prüfung, Das fände ich schon richtig, damit es diesen Effekt haben kann. So.
Das Signal, glaube ich, ist extrem gut. Also dass genau das gesetzt wird und eben dass es vielleicht auch also top-down gesetzt wird. Das heißt, wir nehmen es ernst, wir wollen zuhören. Ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, die Personen, die sich daran beteiligen, ist es ihnen auch klar, dass Politik wieder eine der Definitionen, das langsame Bohren von dicken Brettern ist. Also dass es viel Zeit braucht, dass Frustrationstoleranz die eine der wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen ist, oder wie das im Referenzrahmen des Europarates zu Demokratiekompetenzen formuliert wird, Tolerance of Ambiguity, also Vieldeutigkeit aushalten können. Und wenn das auch trainiert wird in den Bevölkerungsräten, klar wird, eben, du sagst, sie gehen als Freundinnen auseinander, weil sie gemerkt haben, in den Unterschieden können wir trotzdem an einen gemeinsamen Inhalt denken. Die Vorstellung, es wird dann umgesetzt, was ich mache, das ist die Gefahr von partizipativen Prozessen, dass man denkt, jetzt habe ich doch das geäußert und jetzt geschieht's nicht so. Dass dann die Frustration größer ist als vorher. Ich glaube, diese Gefahr besteht. Was halt heute, glaube ich, von Bedeutung ist, dass eine Initiative nicht ein kurzes Strohfeuer ist, sondern dass es eine Verlässlichkeit gibt. Also wenn wir jetzt mit diesen Bürgerinnenräten beginnen, dann soll da, also ein Horizont weniger als 10 Jahre macht gar keinen Sinn. So. Sonst sagt man, okay, hat man mal gemacht und das verschwindet dann auch wieder. Also das ist diese vorarlbergische Konzept, dass man sagt, das wird verankert, wir wollen das tatsächlich auch haben. So. Das ist, glaube ich, wäre wirklich bedeutsam.
Ja, und dann wäre vielleicht eben zu prüfen, nimmt man jetzt primär einmal so das Bildungsanliegen in den Fokus, also so wie du auch sagst, dass man trainiert, diese Vieldeutigkeit auszuhalten, oder soll es wirklich darum gehen, politische Wirksamkeit zu erzielen, zu erreichen? Und ich glaube, da wären wir gut beraten, diese Elemente auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Oder wenn man vielleicht beides anstrebt, dann klappt dann keines von beiden.
Was würdet ihr bevorzugt anstreben?
Ja. Ja, aber wir sind halt wieder in den Kompetenzfeldern drin. Ohne Analysekompetenz kann ich nicht handeln.
Das ist so,
und ohne die Methodenkompetenz komme ich nicht zur Urteilskompetenz. Also das ist halt ein Dreieck, das es auszutarieren gilt.
Also würde sowieso beides erfüllen trotzdem. Politische Bildung und politische Partizipation. Oder was muss man als erstes anstehen?
Ja, man kann natürlich immer sagen, oder wenn man partizipiert, dann lernt man auch etwas. Und das macht man ja schon jetzt, wenn man in den etablierten jetzigen Gremien sich beteiligt, dann lernt man auch immer etwas. Das ist ja das Schöne dabei. Einfach wenn man jetzt also auf dem Reißbrett entwirft, das ist unser Projekt, wo wollen wir damit hin, dann kann man natürlich schon sagen, es soll primär darum gehen, damit man etwas lernt über ein Thema. Oder? Und das wäre jetzt vielleicht, um ein neues Thema anzuschneiden, wenn wir jetzt sehen, wie diese ganzen KI-Modelle uns auch Texte produzieren, dann ist, was ich mir davon versprechen würde, ist so offline zusammen über ein Thema sprechen.
Würde das dann nicht gerade zu dieser Frustration führen, wie jetzt eben in der Schulklasse? Es geht ja nur darum, das zu diskutieren und gar nicht eigentlich um etwas zu bestimmen.
Nein, frustrierend ist das nicht, wenn man weiß, wir diskutieren, um etwas zu lernen. Frustrierend ist es nur, wenn man irgendwie so eine Scheindiskussion führt, weil eben irgendwie ein Thema gesetzt, eine Klassenordnung verabschiedet werden soll. Ich glaube, man muss das einfach ausflacken, worum es geht.
Ja, aber ich würde schon auch sagen, also die Menschen nur dazu einladen, damit sie in der Diskussion lernen, Ambivalenzen auszuhalten und unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das würde nicht reichen, die Menschen so richtig zu motivieren, an einem Bürgerrat teilzunehmen. Ich glaube, viele kommen schon auch darum, weil sie mitgestalten wollen oder weil sie die Chance wittern, mitgestalten zu können. Ich glaube, diese Wirksamkeit braucht es schon auch. Aber natürlich ist ein schönes, also je nach Perspektive, ein Nebenprodukt oder ein Hauptprodukt davon ist sicher politische Bildung. Und wir haben das 1:1 in diesen Räten erlebt, dass sie merken, wie schwierig es ist, Kompromisse zu finden. Also das schon mal und diese Langsamkeit auch oder das ja noch eine Runde drehen müssen, bis man dann die Formulierung so hat, wie man findet, da können wir jetzt die meisten zumindest ja dazu sagen. Also sie merken auch, wie anstrengend das ist. Und sie merken auch, also jetzt in Bezug auf politische Bildung beispielsweise, wo sind Kompetenzen angesiedelt? Das ist Gemeindesache, das ist beim Kanton, das ist beim Bund. Also es ist auch wirklich, also ich würde deshalb das Wort von André unterstützen. Also das sind schon Bildung, also politische Bildung pur, weil sie merken, wie funktioniert unsere Demokratie, auch wenn sie sonst keine Berührungspunkte damit hatten oder haben. So. Mhm.
Ja, Michel, du hast auch angekündigt, du hast eben diese Erfahrungen aus den aus den Klassenräten, was das eben nicht funktioniert. Das nimmt mich jetzt schon noch Wunder, was braucht es denn, damit der Klassenrat funktioniert, beziehungsweise damit dann eben der Bevölkerungsrat funktioniert?
Ja, mit einem gewissen Punkt haben wir bereits gesprochen. Es sollte, wie gesagt, von Anfang an bezeichnet werden, worum es eigentlich geht. Rollen müssen darin geklärt werden. Man darf sich auch nicht im Klassenrat irgendwie, oder ich muss vielleicht so beginnen, man darf solchen Rat nicht als Herrschaftstechnik missbrauchen, im Sinn von, ja, ihr habt jetzt hier selber nachvollzogen, was ich eigentlich immer von euch wollte. Und das ist schon eine Gefahr, oder? Dass man dann, das sind dann so wie Sounding Boards vielleicht noch, dass man seinen Senf dazugeben kann, aber dann eigentlich keine Kompetenz hat, etwas zu verändern. Und Schülerinnen und Schüler, das ist ihr Job, das sind ja Profis, Schulprofis, die spielen dann auch mit, die sitzen da auf dieser Bühne und machen, was man von ihnen erwartet. Aber wir wissen auch aus der Forschung, sie durchschauen das Spiel eigentlich. Und wenn wir in diesen Modus hineinkommen, auch mit diesem ehrenwerten Projekt, dann wird das Schiffbruch eigentlich erleiden.
Ich war vor kurzem in einem Klassenrat in einer Sekundarstufe 1 mit einer Delegation aus Moldawien und da hat es mich Wunder genommen, was wird jetzt diskutiert so und welche Relevanz hat das tatsächlich so. Und das Thema, die Mädchen haben aufgebracht, dass die Knaben nicht gut riechen, wenn die vom Turnen zurückkommen. So. Weil die duschen nicht. Die schämen sich zu duschen. So, und jetzt hatte man tatsächlich ein Problem auf dem Tisch. So, dass die Lehrperson nie aufgebracht hätte. Und die Knaben, so diese coolen Typen, die saßen da. Und jetzt musste man den Versuch machen, irgendwie mal einen Lösungsvorschlag auf den Tisch zu kriegen, der machbar irgendwie ist, so. Und ja, die haben dann die möglichst zuerst haben sie Deodorant diskutiert und das geht ja nicht, das reicht ja nur eine halbe Stunde und dann riecht's wieder und so. Und dann diese Frage, wie sehen dann diese Gesamtduschen aus und gibt es da Duschkabinen vielleicht und so weiter. Aber es war ein reales Problem und niemand hatte eine Lösung dafür. Mhm. So, sondern man hat gerungen und gesagt, gut, jetzt probieren wir das mal in einem Monat, kommen wir darauf zurück. So, sie haben den in der Ausstellung den Politikzyklus vorgestellt, so ein Thema kommt auf die Agenda, wird diskutiert, es gibt eine erste Lösung, die wird umgesetzt und dann schaut man, funktioniert die Umsetzung und dann ist es wieder auf der Agenda. So, um das zu erleben, ich glaube, das ist einzigartig. Mhm. Die Lehrperson hat nicht gewusst, dass sie politische Bildung macht. Mhm. Das ist das Verrückte dabei. So, aber es war für uns pur, oder? Also 1:1. Mhm.
Das ist spannend, dieser internationale Vergleich. Ich möchte sowieso noch einmal nachfragen, eben du bist sehr engagiert in Südosteuropa. Welche Erkenntnisse kannst du aus den Projekten dort gewinnen für die Schweiz? Oder findest du, das wäre wertvoll, würden wir das hier auch umsetzen?
Im Rahmen der Arbeit des Europarates und mein Kollege, der mich begleitet hat, Rostini, wir haben dort gesehen, dass nach der Umbruchssituation so Demokratie wie eine so Pandemie ausbricht und alle Länder haben demokratische Verfassungen. Und dann zu merken, dass eine demokratische Verfassung noch nicht heißt, dass der Alltag auch demokratisch ist. Demokratie ist eine Herrschaftsform, ist eine Gesellschaftsform und ist eine Lebensform. So. Und jetzt das Ringen zu erleben, dieser vieler Menschen, die sagen, es ist mir gar nicht garantiert in meinem Alltag, was in der Verfassung steht. Und zu sehen, mit welchem Willen und mit welcher unglaublichen Fähigkeit, mit Frustration umzugehen, Menschen das tun, da können wir unglaublich davon lernen, nicht so schnell aufzugeben, diese Resilienz auch zu entwickeln und zu merken, wir halten das auch aus, aber wir bleiben dran und wir kämpfen so. Wir arbeiten seit jetzt etwa 18 Jahren in der Ukraine, im Bereich der Demokratiebildung, und zu erleben, was jetzt diese Kompetenzentwicklung während dieser Krisensituation jetzt heißt, das ist absolut immens. Und da einfach zu sagen, okay, wir schauen über den Tellerrand raus und merken, wie andere Menschen in wirklich schwierigen Situationen diese Kompetenzen nutzen, diese Instrumentarien auch nutzen, das ist absolut großartig.
Ja, und das ist eine sehr spannende Erfahrung, die du uns hier mitteilst, weil was ich dann teilweise schon auch sehe, auch im Schulfeld, oder, ist so diese Vorstellung, ja, Demokratie ist etwas, das dafür da ist, dass ich mich auch in diesem Bereich selbst entfalten kann. Und vielleicht müssen wir eben auch in diesen Räten und in der politischen Bildung darauf hinweisen, ja, also Partizipation und die Freiheit ist sehr häufig auch etwas Anstrengendes, teilweise auch etwas Lästiges, und es ist eine Aufgabe, die man aber nicht wegschieben kann. Ich glaube, das ist so ein Bildungsmoment, den man gerne auch mal vergisst.
Ja, danke. Jetzt möchten wir selbst noch ein bisschen Partizipation leben und Ihnen, liebes Publikum, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an unsere Gäste.
Ja, Wie schätzen Sie so die Weiterentwicklung von Bevölkerungsräten in der Schweiz ein? Also hat das Potenzial, auch so etabliert zu werden und häufig durchgeführt zu werden?
Ja, wenn ich in die Kristallkugel gucken könnte. Aber es gibt schon jetzt viel Momentum in dieser Frage. Also es gibt einige Bevölkerungsräte, die jetzt eben auf nationaler Ebene durchgeführt wurden. Also jetzt läuft ja gerade der dritte auf nationaler Ebene. Es gab einige auch auf lokaler Ebene. Es hat man so erste Erfahrung gesammelt und jetzt bilden sich so auch Interessengruppen, die dieses Thema voranbringen möchten. Ob das gelingt, wissen wir dann in ein paar Jahren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Interesse eher im Moment noch wächst, als dass es schon wieder abflaut. So viel würde ich mal zu behaupten wagen, wenn ich in die Zukunft schaue. Ja.
Die UNESCO-Kommission hat ja diese U24 Zukunftsräte unterstützt, und es war, glaube ich, für die Mitglieder der UNESCO-Kommission ein unglaublicher Lernprozess zu sehen, wie das funktioniert, aber eben auch, was es braucht, welche Begleitung es auch braucht, welche professionelle Moderation, Fazilitation es benötigt, dass es zu dieser guten Form auch kommt. Also von daher auch wieder als die drei Säulen des Europarates, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und Rechtsstaatlichkeit, das heißt, es braucht Vorgehensweisen, dass ich tatsächlich gehört werde und dass ich zu einer Stimme komme und nicht die Vielredner dann das ganze Feld wieder übernehmen. Und da Erfahrungen zu sammeln, ist fantastisch. Und dann vielleicht diese Erfahrungen auf die Gemeindeversammlungen zu übertragen, fände ich unglaublich interessant. Also einfach zu lernen davon und dann zu übertragen, dass man nicht überall das nochmals diese Form replizieren kann, weil vielleicht dafür ist das Geld gar nicht vorhanden. Aber die Erfahrungen zu nutzen, das fände ich extrem wichtig.
Und ich denke, eben in der Schweiz sind die Voraussetzungen eigentlich ideal und schlecht zugleich. Ideal, weil eben aufgrund der hohen Gemeindeautonomie und weil wir so ein föderales System haben, kann man natürlich lokal relativ rasch auch Initiativen starten, aber eben, dass es dann in die Breite wächst und dann auch überall getragen wird, das ist dann die andere Frage. Offene Situation, ja.
Und in der Schweiz ist es auch besonders schwierig, weil viele denken, wir haben ja schon direkte Demokratie. Genau, ja. Also das löst auch einige Widerstände aus in unserer Erfahrung. So.
Wir haben dieselbe Problematik mit der politischen Bildung, oder? Das heißt dann überall, ja, das funktioniert, ja, das ist alles okay und so. Und die Gefahr, dass uns Dinge wegbrechen, wenn wir das nicht bewusst pflegen und eben auch darüber diskutieren, wie wir es heute machen, finde ich extrem wichtig.
Es sind jetzt vor allem ganz viele Pro-Argumente für diese Bürgerräte genannt worden. Und ein prominentes Kontra-Argument ist ja, dass es sich nicht um demokratisch gewählte Gruppen handelt. Und da finde ich spannend, was Ihre Argumente dagegen wären oder Ihre Einschätzungen, Input.
Also ich habe kein Argument dagegen. Ich würde nur sagen, die Frage ist ja, welche Kompetenz spricht man Bürgerräten in diesem Fall zu? Und in der Schweiz hatten sie ja nirgends bis jetzt Entscheidungskompetenzen finale. So, also sie haben ja nirgends ein politisch gewähltes Gremium ersetzt in ihrer Aufgabe. Aber das ist eine Frage, die man sicher diskutieren muss. In Ostbelgien hat man jetzt erste Erfahrung gesammelt, wo ein Bürgerrat institutionalisiert wurde und auch direkten Einfluss hat auf den Gesetzgebungsprozess. Es ist wie eine zweite Kammer ein bisschen. Aber dort ist dann wieder, also auch das Verfahren ist dann wieder im Gesetz festgeschrieben und in diesem Sinne auch wieder legitimiert. Aber ich habe kein Gegenargument in der Frage, die sind ja nicht politisch legitimiert, weil das sind sie nicht. Das ist schon so, ja. Deshalb auch eher im Sinne von Empfehlung oder beratend als wirklich entscheidend im Einsatz im Moment, genau.
Und es ist vielleicht der Nachteil eines Vorteils. Also wir haben gehört, dass das Lossystem ist ein Element, das extrem spannend ist. Und das führt aber dazu, dass es nicht demokratisch legitimiert ist. Also das sind die zwei Seiten der Medaille. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, der Nachteil. Aber möglicherweise wäre die demokratische Legitimation wieder die Frage, wer übernimmt die Lobbyarbeit, um es dann zu wählen. So. Ja.
Gut, wenn es ein Gesetz gibt, dass man mit losgewählten Bürgerräten arbeiten, sind sie ja schon legitim und trotzdem gelost. Also so, da gäbe es ja schon Formen, oder? Aber eben, dort sind wir in der Schweiz definitiv noch nicht. Genau.
Eben, das Losen ist einfach sehr ungewohnt, weil wir das Gefühl haben, Legitimation erfolgt nur, wenn wir wählen. Ja. Von daher, das finde ich das wirklich Spannende an der ganzen Geschichte.
Ich habe noch eine Frage bezüglich der verschiedenen Ebenen. Oder wir sprechen jetzt über diese Bürgerräte, das ist so eine Art, eine Spielform oder eine Übungsform für dann die große Demokratie. Und der Titel war ja auch ein Update für die Demokratie. Also die Bürgerräte sollten dann mehr Partizipation erlauben, dass mehr abstimmen, zur Urne gehen. Oder was will man eigentlich mit den Bürgerräten? Also meine Vorstellung wäre eine andere Form von Demokratie. Also das muss dann voll radikal anders gehen und nicht so ein bisschen üben, so, sondern wir wollen, und für mich wäre das dann auch, jeder, der gelost werden wird, muss sich auch vorbereiten, dieses Amt oder diese Aufgabe zu übernehmen. Und das wäre dann für mich dann eine ganz implizite Form von politischer Bildung.
Also braucht es noch eine Ausbildung, bevor man das Amt als gewählte Bürgerrätin antreten darf?
Also ich finde nicht, weil die werden ja gerade als Bürgerräte haben, so wie ich sie kenne zumindest, haben ja gerade die Rolle, in einer Frage zu deliberieren, wo es um Alltagswissen geht, wo es nicht um Fachwissen geht, wo es nicht um Vorwissen geht, sondern wo ich zwar ein bisschen Inputs kriege zum Thema, aber eben gerade als ganz gewöhnliche Bürgerin, Bürger mit Denken, mit Gestalten soll, wo ich eben gerade nicht Vorwissen brauche. So, das wäre jetzt meine Meinung dazu.
Ja, und Sie haben jetzt gesprochen, oder, von Bürgerräten und dann die große Politik, so haben Sie sich ausgedrückt. Also kann das sein, das ist das etablierte institutionelle System und es kommt eine neue Idee auf. Und das ist natürlich, darüber haben wir heute auch nicht groß gesprochen, es ist nicht geklärt, wie würde die aussehen, wie wird die institutionell eingebunden. Es gibt erste Ideen, was die Kompetenzen sind, wie weit es das gehen soll, aber de facto steht das nirgends fest jetzt.
Es wäre wahrscheinlich ein Scheitern, wenn es ein Übungsfeld wäre, um dann in die große Politik einzusteigen oder die Formale. Da würde ich auch nicht, da würde ich jetzt nicht übereinstimmen damit. Wenn wir, ich habe diese drei Demokratieformen erwähnt, wenn es nur um die Herrschaftsform geht, also um die Regierungsform, dann gehen zwei Drittel verloren. Es ist die Frage dieser Alltagsgestaltung und diese Möglichkeit, sich in dieser Alltagsdiskussion mit einzubringen als in sich gültige Form und nicht als ein Spielfeld. Ja. Und ich glaube, wenn das verstärkt wird, dann ist auch klar, es sind alle beteiligt in allen Altersstufen und mit allen auch juristischen und legalen Vorgaben, weil es nicht anders geht. Ich arbeite freiwillig im Bereich der Sans-Papier-Arbeit in Zürich auch mit, und dort ist klar, es geht ja nicht nur darum, diesen Personen unterstützend beizustehen, sondern ihnen zuzuhören. Was sind die Alltagsschwierigkeiten, die in der Schweiz da sind? Und eben nicht nur, wenn man ohne Papier ist, sondern wenn man auch ohne Stimme ist. Und da zu lernen voneinander ist extrem bedeutsam.
Ja, okay. Es wurde ja die Legitimitätsfrage aufgegriffen, und da, vor allem wenn es um eine Regierungsform, eine neue Art von Demokratie ginge, dann wäre das ja wichtig. Und ich denke, das hat ja viel mit der Repräsentativität zu tun. Und wenn ich da zwischen drei verschiedenen Formen der Repräsentativität unterscheiden könnte, würde ich gerne hören, was so eure Meinung dazu wäre, was eigentlich, welche Form jetzt hier am ehesten angesprochen wird und vielleicht Unterstützung bräuchte. Erstens eine Repräsentativität, wie wir es kennen, von eher im Sinn, wenn man eine neue Konstitution schreibt und eine Konstituente hat, also eine Verfassungskammer, und möchte, dass jetzt die Hälfte dieser Menschen Frauen sind und die Hälfte Männer, weil das ja in der Bevölkerung so abgebildet ist. Und dann Kategorien erstellt und Quoten, das ist eine Form der Repräsentativität, oder die da auch relevant ist für diese Firma. Die zweite Form ist ja, dass Politiker, so im ganz normalen, also herkömmlichen Sinne, wie die Bevölkerung repräsentieren auf eine gewisse Art und Weise. Und da hinterfragen wir ja oft, ob das wirklich so gelingen kann. Kann eine Person wirklich Bevölkerungen repräsentieren? Dann die dritte Form wäre eine eher so, was man isomerisch nennen könnte, also so isomeros, dass eben jede Person in einer Bevölkerung, jede Bürger und Bürgerin, wie gleichgestellt ist dadurch, dass sie selbst regieren kann durch den Mechanismus, zum Beispiel des Losverfahrens oder andere Mechanismen, die das machen, dass eigentlich die Personen so viel wie möglich rotieren in der Regierung selbst, sodass die Personen zu regieren können selbst. Also so eine Art individualistischer oder vielleicht altgriechischere Version dieses Modells. Was ist so eure?
Also ich kann das jetzt nicht alles zuordnen richtig, aber ich habe das Gefühl, die Frage ist ja immer, wozu braucht man Repräsentation? Also wenn es darum geht, meine Stimmkraft oder meine politische Meinung zu repräsentieren, dann ist es vielleicht legitim, die Person zu wählen, die von der ich repräsentiert werden möchte. Das bewirkt aber in unserem System, und ich finde immer noch, wir haben ein gut funktionierendes demokratisches System, dass es Wahlkampf gibt, dass es Parteienfinanzierung gibt, die Chancen wieder ungleich verteilen, wer überhaupt gewählt werden kann, wer überhaupt wählen darf. Und dann ist die Frage auch jetzt für mich, wen verlieren wir in dieser Form von Demokratie und Repräsentativität, und da wie Ausgleich zu schaffen, beispielsweise mit dem Losverfahren, dass wir ein bisschen zu, also zu wieder aufzuwiegen, diese Form. Aber ich glaube, da stellt sich ja die Frage, wofür möchte ich repräsentiert sein? Und ist es dann eher ein Losverfahren oder ist es ein numerisch repräsentatives Verfahren, wo ich entlang von bestimmten Kriterien repräsentiert sein will, also statistisch quasi? Das ist für mich eine offene Frage, also die es zu diskutieren gäbe in dieser Frage. Also ich kann nicht sagen, das ist das eine System, ist besser als das andere.
Das Beispiel, das Sie ja genannt haben, ist Verfassung, neue Verfassung geben. Also das Beispiel, das du vorhin genannt hast, ist eben diese Arbeit mit Sans-Papiers, sondern das wäre eine Frage, worum geht es jetzt? Oder? Und wenn es jetzt das Beispiel von dir ist, oder Einblick bekommen, wie ist das, als Sans-Papier in der Schweiz zu sein, dann würde ich schon schauen, dass in der Grundgesamtheit dann entsprechend auch Leute sind, die davon betroffen sind und Auskunft geben können. Und das ist Frage von der Ebene und den Zielsetzungen, die man mit einem solchen Rat verfolgt.
Die Frage ist immer, was kommt hinten raus? Also gibt's Lösungen? Finden wir gemeinsam Lösungen, die tatsächlich gerecht sind? Möglichst allen dienen, und wenn es nicht funktioniert, muss man es wieder überdenken. So. Und darum immer wieder neue Formen auch ausprobieren. Meine Schwiegertochter ist im Gemeinderat der Stadt Zürich, und wenn ich ihr zuhöre, wie viel Fachwissen ich brauche, um überhaupt an solchen Lösungen rumdenken zu können, wie viel Zeit brauche ich, um mich einarbeiten zu können, um vielleicht auch mehr als nur die Gruppe zu repräsentieren, die mich gewählt hat, sondern um das Thema zu repräsentieren, das es zu lösen gilt, das Problem, das es zu lösen gilt. Dann stellt sich wirklich immer wieder die Frage, haben wir die richtigen Instrumente? Und da immer wieder sich zu überlegen, wo müssen wir justieren? Wo sind wir möglicherweise in eine falsche Richtung gegangen? Braucht das eine andere Form der Repräsentanz? Finde ich extrem bedeutsam.
Ja, ich komme zu den Denkerli zuerst. Wie stellen Sie vor, beim Lehrplan 21 zum Beispiel, wie man die demokratische oder Diskussion beizubringen beim Klassenrat oder Elternrat. Es wäre eine Möglichkeit, damit das überhaupt auch die Hausländer eigentlich, großen Anteile, wo jetzt fast 40% der Jugend in der Primarschule, 40% Anteile sind. Also, wie kann man dort die Diskussion beibringen? Also, politische Bildung oder Bevölkerungsräte finde ich eine wahnsinnig gute Idee, dass man das auch zum Beispiel beim Eidgenössischen Kommission Migration irgendwie dort probiert man die anzufragen, weil sie haben ja Vertreter auf ganze Migration Repräsentation. Aber die andere Frage ist ja, man lebt ja in der Schweiz in einer direkten Demokratie, halbdirekte, aber trotzdem sehr vom Menschen bestimmt kann werden. Und wie bringt man beim Einbürgerungsverfahren auch diese Menschen solche wichtige eigentlich Informationen, dass sie sich nicht nur beim Sport in den Klassen interessieren, wie man eine Fußball es ist unglaublich, was der Sport, gerade Fußball, bei den Ausländern ausmacht, oder? Es ist praktisch das einzige Bildung, wo sie haben, oder? Das wäre interessant eigentlich in der Schule, wie bringt man gerade aus Primarlehren und diese Lehrplan 21, weiß ich nicht, ob ein wenig über diese Themen spricht.
Ja, also das Schöne am Lehrplan 21 ist ja, dass politische Bildung dort wirklich vorkommt und festgelegt ist. Also Du hast vorhin gesagt, ich bin Dozent für Natur, Mensch, Gesellschaft und im Lehrplan NMG haben wir zum Beispiel den Kompetenzbereich 10. Dort ist es explizit aufgeführt. Das ist so eine Mischung zwischen sozialem und politischem Lernen, aber es ist dort festgelegt. Was natürlich, ja, ein Lehrplan ist ein Papier, manchmal ein digitales Papier. Was es braucht, sind natürlich entsprechende Lehrmittel, Ausbildung, Zeit, dass wir auch angehende Lehrpersonen gewinnen können, diese Themen umzusetzen und entsprechend, ja, dort müsste man ansetzen und dort sollte man ansetzen. Aber du warst, glaube ich, eher Sekundarstufe 1?
Nein, Hauptstufe, ja, überall. Ja. Was interessant ist, sind auch die, sagen wir mal, versteckten Elemente, die drin sind im Lehrplan 21. Man redet beispielsweise von den überfachlichen Kompetenzen. Und die sind Querschnitt vorhanden und die werden in vielen Schulklassen tatsächlich gepflegt. Das Verrückte dabei ist, die Lehrpersonen sind sich dessen nicht bewusst. Sie tun es wirklich gut. Viele tun es extrem gut. Und ich glaube, was jetzt notwendig wäre, ist, sich dieser Arbeit bewusst zu werden und sie zusätzlich zu verstärken. Das heißt, es nicht einfach unbewusst laufen zu lassen, sondern sich dessen bewusst zu sein und das auch den Schülern bewusst zu machen. Das ist, finde ich, sehr, sehr ein wichtiger Aspekt. Ja.
Und das zweite Element, das Sie natürlich angesprochen haben, die Volksschule ist die große Klammer, einer der letzten, wo wirklich, dort muss man vorbei. auch die Leute, also die Kinder mit Migrationshintergrund, kommen dort vorbei. Entsprechend sollte man die Bedeutung eben von dieser Schule nicht verkennen. Und das braucht dann natürlich eben auch die entsprechende Anerkennung für Lehrpersonen, für die Arbeit, die sie dort leisten, auf verschiedenen Ebenen, dass die geleistet werden kann, oder?
Jetzt interessiert mich aber noch ganz zum Schluss, was ist eure Vision? Sollen und können Bevölkerungsräte ein Kernbestandteil, ein institutionalisierter Kernbestandteil von der Demokratie werden?
Ja, also mit Blick auf das Abstimmungsresultat vorhin traue ich mich fast nicht dagegen zu sein. Nein, auch sonst. Also ich finde, wie wir das jetzt auch skizziert haben, so als Idee, um das politische System weiterzuentwickeln, um es eben im Gang zu behalten, ja, würde ich unbedingt dranbleiben, ja.
Ich würde auch die Frage nicht so final beantworten wollen jetzt, weil wir wissen auch noch nicht so viel, haben noch nicht so viel Erfahrung. Ich würde gerne aber diese Erfahrungen verbreitern und insbesondere auch Formate finden, die niederschwelliger sind und im lokalen Kontext durchgeführt werden können. Also du hast das auch erwähnt, Bevölkerungsräte sind relativ voraussetzungsvoll und teuer. Also da auch niederschwelligere Formate zu finden, wo es auszuprobieren gilt. Und eine andere Vision wäre für mich wirklich auch eben so diese Übertragungsformen zu finden, die du auch angesprochen hatten. Wie können wir diese Learnings auch auf bestehende Formate übertragen, wie können wir sie in die Organisationen, in die Unternehmen übertragen, in die Klassenzimmer, also übertragen, oder vielleicht sind sie dort schon, aber so, dass die herausschälen, was sind denn diese spannenden Faktoren, die eben Lust machen auch auf Politik oder politisches sich betätigen, genau.
Die Erfahrung, die Bevölkerungsräte machen, übertragbar machen, indem, dass vielleicht Bevölkerungsräte mit Erfahrung zu Botschafterinnen werden. Wie können die tatsächlich dann in Gemeindeverwaltungen oder in Behörden etc. tatsächlich als Botschafterin erzählen und diese Erfahrung tatsächlich auch transferierbar machen?
Vielen, vielen Dank, Rolf Golob, Katja Breitenmoser und Michelle Dengeli für eure sehr, sehr spannenden Erfahrungen. Ich glaube, ich muss nicht viel mehr zusammenfassen, weil wir das in den letzten Fragen gerade gemacht haben. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich glaube auch sehr viel Hoffnung, dass eigentlich politische Bildung schon vielen Orten besteht und Bevölkerungsräte auch schon in anderen Formen existieren, aber sie doch auch ein wichtiger Schritt hin zu mehr politischer Bildung sein können. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und ja, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, geht am besten die Ausstellung schauen und dann, ja, schauen wir.
Demokratie.